LVZ, unsere Story. Hi, ich bin Nicole Gjiva, Audio- und Videoreporterin bei der Leipziger Volkszeitung. In diesem Podcast vertiefen wir Stories, über die gerade alle sprechen. Regelmäßig sitze ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die lange an diesen Themen recherchiert haben.
Das dürfte an der inneren Verfasstheit der AfD schon nicht spurlos vorbeigehen, glaube ich. Also an der Art, wie innerhalb der Partei auch diskutiert wird. Gerade weil die Partei das eben nicht gewöhnt ist, so eine krasse Kritik.
Und jetzt Sachsens Proteste gegen die AfD. Am 21. Januar protestierten ca. 70.000 Menschen in Leipzig, in Pirna 1000, in Döbeln 400. Es war ein Aufschrei für ein AfD-Verbot gegen Rassismus und Antisemitismus, gegen den Faschismus. Grund dafür war eine Korrektivrecherche, bei der herauskam, dass hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer in einem geheimen Treffen zusammenkamen. Sie sollen die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland geplant haben. In der nächsten halben Stunde reden meine Kollegin und LVZ-Investigativreporterin Denise Peikert und ich darüber, wer eigentlich die Mehrheit ist, wie es wohl weitergeht in diesem Landtagswahljahr und ob die AfD durch die Proteste schwächer wird. Außerdem werdet ihr den Leipziger Protestforscher Alexander Leistner zum Thema hören. Warum gehen jetzt gerade so viele Menschen auf die Straße? Die schweigende Mehrheit geht jetzt auf die Straße, das hört man jetzt so die ganze Zeit. Ist das so, Denise?
Ist natürlich schwer zu sagen, wer die schweigende Mehrheit ist, weil ja, wenn man wüsste, was sie sagte, würde sie nicht schweigen, sozusagen. Für mich sind mit den Demonstrationen jetzt Menschen auf die Straße gegangen, die zumindest in Sachsen zuletzt seltener öffentlich zu hören gewesen sind. Also die Straßen, die haben irgendwie rechten bis rechtsextremen Kräften gehört, die haben Pegida gehört, den Corona-Demonstranten und Demonstrantinnen und den Protesten vor Asylbewerberheimen. Jetzt ist da was Neues dazugekommen, was es vorher schon gegeben hat, aber was ist jetzt eben öffentlich wieder stärker zu hören gewesen ist. Das wird jetzt ganz bestimmt nicht die anderen vertreiben, die werden jetzt deswegen nicht verschwinden oder ersetzt werden. Aber ich finde es eben wichtig, das ist eine wichtige Stimme, die da jetzt dazugekommen ist, die einfach jetzt auch gehört wird. Ob das eine Mehrheit ist, die da demonstriert, da wäre ich zumindest was Sachsen betrifft sehr vorsichtig. Diese Woche ist ja nach diesem Demoruck auch der Sachsenmonitor rausgekommen, über den wir dann später vielleicht noch sprechen werden. Genau, deswegen wäre ich mit dieser Formulierung schweigende Mehrheit hat jetzt eine Stimme bekommen, tatsächlich ein bisschen vorsichtig.
Wie waren denn die Reaktionen auf die Demos, also von der AfD, aber auch von anderen PolitikerInnen?
Ja, also die Politiker von CDU, SPD, Grünen, FDP, die haben ja ungefähr, oder viele von denen haben ungefähr das gesagt, was du eingangs zitiert hast, nämlich, dass da jetzt die schweigende Mitte eine Stimme bekommen habe. Kanzler Scholz und die Außenministerin Annalena Baerbock, die waren ja auch zum Beispiel selber auf Demonstrationen. Die AfD, die versucht die Proteste schon so ein bisschen als Systemproteste zu diffamieren, als irgendwie zu insinuieren, die seien irgendwie gelenkt. Björn Höcke hat ja auch die Falschbehauptung verbreitet, dass auf den Fotos von den Demonstrationen Menschen hinzuretuschiert worden seien. Also die versuchen das so ein bisschen als, ja, das sind alles Marionetten des Systems, sage ich jetzt mal, die da auf die Straße gehen, zu diffamieren einfach.
Das sieht man auch in sozialen Netzwerken.
Total
ganz
stark.
Vielen, ja. Kommentaren, ja.
Genau, das ist auch nicht nur von jetzt AfD-Politiker und Politikerinnen, sondern tatsächlich auch eher so von der Anhängerschaft, wo man so sieht, okay, seid ihr denn alle bezahlt und wurdet ihr da hingeschickt? Das sind so die krassesten die Kommentare in die Richtung. Und andere Kommentare gehen jetzt so dann in die Richtung, dass eben auch Menschen bezweifeln, dass das jetzt die Mehrheit ist und sich so ein bisschen lustig machen. Ja, da sind so ein paar hunderttausend, die haben es noch nicht begriffen, die sind da jetzt unterwegs.
Jetzt ist natürlich eine große Frage, was solche Demos bewirken, was die Demos gegen rechts bewirken. Alexander Leistner, Protestforscher hier in Leipzig, hat im LVZ-Interview das gesagt.
So eine Kernwählerschaft, erfahrungsgemäß und auch was die Forschung zeigt, ist doch erstaunlich unbeeindruckbar, sage ich mal. Und das spiegelt sich ja auch teilweise in dem Protestgeschehen wieder, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben, dass ja sehr grundsätzlich geworden ist auch, wo es ja nicht nur um so einzelne handwerkliche Fehler geht oder konkrete politische Probleme, die gelöst werden sollen, sondern ja eine ganz fundamental grundsätzliche Kritik am politischen System. Aber natürlich gibt's ja auch einen Anteil sozusagen von vielleicht Unentschiedenen oder die in der AfD vor allem eher eine Protestpartei gesehen haben, eben für all die Unzufriedenheit bei konkreten Themen und handwerklichen Fehlern.
Ja.
Ich glaube, das kann schon auch nochmal so einen augenöffnenden Moment haben und es kann natürlich auch dazu führen, dass man im Alltag auch nochmal anders über sozusagen die anstehende Wahl spricht, sozusagen, ja, im Bekannten- und Kollegenkreis.
Wie das genau weitergeht, das hänge nicht nur von den Demonstranten ab, hat Leistner gesagt, sondern auch von der Politik.
Die Frage ist, wie geht jetzt die Politik damit um, sozusagen? Ist das eine, das andere, was solche Demonstrationen ja häufig bewirken, ist eben auch nochmal so ein, so eine emotionale Komponente sozusagen. Mhm. Also das Gefühl zu bekommen, eben, man ist jetzt nicht allein, sondern eben nicht nur nicht allein, sondern wirklich, es sind wirklich sehr, sehr viele, die diese Sorge auch teilen. Ein Stück weit, das darf man gar nicht unterschätzen, auch in der Wirkung. So, je nachdem, wo man dann eben auch herkommt, ne? Ob man aus so einem Gefühl von Resignation kam und dann vielleicht wieder, sag ich mal, sich daran aufrichtet oder sich überhaupt nochmal ganz anders und neu politisiert.
Siehst du das denn ähnlich mit der Wirkung der Demos?
Na, ich denke tatsächlich auch, dass die Demonstration, dass es dabei nicht so sehr um die AfD-Wähler geht, sondern tatsächlich eher um eine Selbstvergewisserung derjenigen, die da hingehen. Das habe ich hier auf der Demonstration in Leipzig, auf der ich auch selber als Journalistin oder Berichterstatterin war und darüber berichtet habe, mitbekommen, dass Menschen einfach sagen, krass, wir merken mal, dass wir nicht alleine sind mit dem, was wir denken. Darum geht's, glaube ich, um die Mobilisierung von Menschen, die ohnehin nicht AfD wählen würden, sozusagen. Gleichzeitig würde ich aber auch nicht unterschätzen, welche politische Dynamik sowas haben kann, solche Massenproteste. Bislang war die AfD mit ihren Kernthemen ja super präsent. Also ich hatte es schon gesagt, auch so in Sachsen auf den Demonstrationen, die Themen, um die es da ging, oder auf den öffentlichkeitswirksamen Demonstrationen der vergangenen Jahre ging es eher um Themen, die auch der AfD wichtig sind, kann man so sagen. Die war also schon sehr präsent. Und jetzt ist es gefühlt seit sehr langer Zeit mal wieder so, dass sie aus laut hörbaren Protest bekommen von sehr, sehr vielen. Das dürfte an der inneren Verfasstheit der AfD schon nicht spurlos vorbeigehen, glaube ich. Also an der Art, wie innerhalb der Partei auch diskutiert wird. Gerade weil die Partei das eben nicht gewöhnt ist, so eine krasse Kritik. Also klar, so in so einem akademisch-politischen Zirkel wird sie natürlich immer und oft kritisiert für viele Sachen. Aber so gerade in Sachsen, so von der öffentlichen Meinung her eben nicht. Und das ist jetzt passiert. Und da wird man mal sehen, was das macht mit der Stimmung im Land.
In dem Zusammenhang wird jetzt auch wieder viel diskutiert, ob die AfD verboten werden soll. Ich meine, bei den Demonstrationen wird das ja auch gefordert, wirklich. Ist das realistisch? Was glaubst du, wird das irgendwann dahin gehen?
Also ich glaube, dass bei einer Partei, die als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, wie es ja für Teile der AfD der Fall ist, unter anderem auch in Sachsen, ist es irgendwie logisch oder folgerichtig zu überlegen, ob sie nicht nur rechtsextrem ist, sondern auch die Verfassung in einer kämpferischen Art und Weise angreifen will. Das wäre ja eine Voraussetzung für ein Parteiverbot. Ob das dann so ist, müssen irgendwie Juristen entscheiden. Da bin ich raus sozusagen. Ich fühle mich aber ehrlich gesagt nicht so richtig wohl mit dieser Debatte, weil ich nicht glaube, dass so ein Parteiverbot oder Verbieten allgemein irgendwie die großen gesellschaftlichen Probleme, die sich an der AfD zeigen, irgendwie lösen oder auch nur ein sinnvoller Angang sind, damit irgendwie umzugehen. Deswegen, ich kann auf so einer normativen Ebene, sage ich mal, schon verstehen, warum man jetzt darüber diskutiert wird, aber irgendwie ist mir, wie gesagt, nicht so ganz wohl dabei. Der Soziologe Steffen Mau, der hatte neulich auch einen echt klugen Gedanken dazu, den ich jetzt hier vielleicht mal so in die Runde werfen will. Der hat nämlich gesagt, dass es ihm lieber wäre, so ein Parteiverbot müsste nicht von Parteien ausgehen. Also ein Parteiverbot müsste nicht von anderen Parteien ausgehen. Das ist ja momentan der Fall. Die müssten so ein Verfahren anstrengen sozusagen. Das finde ich irgendwie naheliegenden Gedanken. Also vielleicht müsste man sich das auch mal überlegen, weil so wirkt es natürlich immer oder ist auch sehr leicht dann für die AfD, das so zu drehen, zu sagen, okay, die wollen uns loswerden, weil wir so mächtig sind und deswegen versuchen sie uns jetzt zu verbieten. Genau. Das ist so ein bisschen das, was da meine Gedanken zu sind.
Aber zumindest wäre dann jetzt nochmal ein weiterer Gedanke, wenn die AfD wirklich verboten werden würde, dann wäre es ja so, dass sie zumindest erstmal nicht die Kapazität und das Geld hätte, weiterzumachen mit dem auch sehr vielleicht verfassungswidrigen Gedankengut, was sie halt eben haben, so.
Klar, also man muss natürlich da total Politik von auch ein bisschen Politik von Gesellschaft trennen, wenn man so will. Also politisch, es spielt keine richtige Rolle, ob man jetzt, also wenn jemand irgendwie die kämpferisch die Verfassung wirklich angreift und entsprechend die Kriterien für ein Parteiverbot erfüllt, dann müsste man sie aus meiner Sicht auch unabhängig davon verbieten, ob man damit irgendein gesellschaftliches Problem löst, sozusagen. Aber das ist, irgendwie so eine Sache, die würde sehr lange dauern natürlich, und das ist auch was, wo jetzt gerade die Debatte irgendwie so ein bisschen so, also das ist so das Faktische, würde ich jetzt mal sagen, aber die Debatte, die gerade läuft, ist so für mein Gefühl irgendwie so, ja, damit ist dann das Problem vom Tisch und oder das ist jetzt unser Weg, damit umzugehen. Die Idee haben wir jetzt. Jetzt ist die Kacke ja am Dampfen und jetzt haben wir diese Idee. Und das das finde ich eben irgendwie so falsch daran, wenngleich ich jetzt inhaltlich gar nicht so, also keine Ahnung, da bin ich jetzt auch einfach die Falsche dafür, weil ich keine Juristin bin, die Frage zu beantworten, ob das irgendwie möglich wäre. Ich denke, dass man das sich irgendwie angucken muss, dass es Leute geben muss, die sich das angucken, aber dann ist halt tatsächlich die Frage, wer ist das eigentlich? Sind das jetzt irgendwie, ist das eine neutrale juristische Instanz oder sind das irgendwie andere Parteien oder Teile der Regierung oder wer auch immer oder das ist der gesetzgebenden Körperschaften, wie es so schön heißt, die das dann anstrengen müssen. Das ist halt alles irgendwie so ein bisschen eine echt schwierige Kiste, wo man krass differenzieren muss, finde ich.
Also einmal wird das ja diskutiert, ob ein Verbot hilfreich sein könnte. Was könnte denn noch gegen Rechtsextremismus beziehungsweise auch Populismus helfen?
Ich glaube, ganz wichtig dabei ist so ein Gedanke. Es gibt immer noch gefühlt so ein bisschen die Wahrnehmung, Rechtsextremismus sei sowas Unanständiges, was Ausgestoßenes, was irgendwas, was am Rande der Gesellschaft steht. Ich glaube, das ist eine total falsche Vorstellung. Das zeigen soziologische Studien und das zeigt auch meine persönliche Erfahrung sozusagen. Rechtsextreme Gedanken sind überall und wir bemerken sie eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch ständig. Also wenn jemand so pauschal und lapidar irgendwie dahin sagt, alle Ausländer sind Schmarotzer oder sowas, das hört man ja ab und zu mal, oder ich jedenfalls, dann mag da vielleicht irgendwo dahinter eine berechtigte Kritik an der Asylpolitik stecken, aber die Aussage so pauschal zu treffen ist natürlich trotzdem rassistisch und menschenfeindlich. So, und ganz oft, das geht mir jedenfalls so, wenn man sowas hört, dann zuckt man so zusammen und wechselt das Thema. Und ich glaube aber ganz wichtig, wenn man irgendwas gegen Rechtsextremismus tun will, ist eben nicht das Thema zu wechseln, sondern das bisher vermiedene Gespräch zu führen. Nicht irgendwie so cancelmäßig und sondern irgendwie engagiert und zugewandt. Und ich glaube, das, ja, habe ich mir jedenfalls vorgenommen und habe es auch in letzter Zeit schon ein, zwei Mal ausprobiert. Ich glaube, das löst auch jetzt irgendwie so eine Starrheit oder so eine vor allem im Osten verbreitete Sprachlosigkeit so ein bisschen auf und kann da irgendwie, weiß nicht, mir gibt es jedenfalls ein ganz gutes Gefühl. Und hinzu kommt natürlich noch, dass dann mit so Widerspruch auch die ganz radikalisierten Menschen einfach nicht mehr das Gefühl haben, alles einfach so unwidersprochen sagen zu können.
Mit Hinblick auf das Landtagswahljahr, in dem wir ja jetzt gerade sind, wird sich die AfD trotzdem durchsetzen. Gestern kam ja der Sachsenmonitor raus, was du ja schon gesagt hattest. Wir nehmen jetzt gerade am 24. Januar auf. Wie ist denn dein Blick auf die Lage?
Ja, das war schon eine verrückte Woche irgendwie, ne? Also am Wochenende hatte man da diese Demonstration, diesen Demoruck, der ja auch wirklich, also ja, einfach total stark zu spüren war, weil so viele Leute auf der Straße waren. Und dann kommt der Sachsenmonitor raus, so ein paar Tage später. Und da steht dann irgendwie drin, also ja, auf der Straße stehen die Leute und wollen die Demokratie verteidigen oder sagen jedenfalls, dass ihnen die Demokratie irgendwie am Herzen liegt und deren Zustand. Und 3 Tage später kommt irgendwie der Sachsenmonitor raus, in dem irgendwie steht, dass 59% der Sachsen Zweifel haben, ob die Demokratie, so wie sie funktioniert, noch funktioniert. Und in dem steht, dass 64% der Sachsen der Aussage mehr oder weniger zustimmen, dass Deutschland durch Ausländer überfremdet sei. Und dass 89% kein Vertrauen mehr in politische Parteien haben, dass 85% nicht glauben, dass wir beide hier unseren Job gerade so gut machen, wie wir können, weil sie Medien grundsätzlich nicht vertrauen. So, das ist ein ganz anderes Meinungsbild als das, was sich auf der Straße gezeigt hat. Und das beantwortet auch tatsächlich nochmal deine Frage vom Anfang, ob das jetzt hier die schweigende Mehrheit ist, die dagegen die AfD demonstriert hat. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht und wahrscheinlich auf jeden Fall nicht in Sachsen. So, das zeigt der Sachsenmonitor ziemlich klar. für mich ist jetzt irgendwie wichtig, dass trotzdem diese beiden Seiten laut genug gehört werden. Also wenn man das überhaupt so einfach auf zwei Seiten reduzieren kann, aber eben die Demonstrantenseite, sage ich jetzt mal, die Anti-AfD-Demonstrantenseite und die Seite aus dem Sachsen-Monitor, das gehört irgendwie beides zu dem Bild in diesem Land dazu. Genau, und das da sollten wir uns jetzt irgendwie gemeinsam drüber beugen und irgendwie gucken, wie wir die Probleme, die wir haben, angehen können.
Zum Abschluss jetzt noch, wie geht es denn weiter mit den Demonstrationen?
Ja, die sind ja relativ schnell organisiert worden, überall im Land sozusagen, in Leipzig nimmt Platz. Und die wollen den Schwung jetzt natürlich mitnehmen. Das haben sie meinem Kollegen Marc Daniel im Interview gesagt, verständlicherweise. Und planen auch die nächste Demonstration schon für den 30. Januar jetzt in ein paar Tagen. Das ist ja der Tag, an dem 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden ist. Das ist dann nochmal so ein Anlass für die. Und Leipzig im Platz hat ja schon... Also die sind ja sehr aktiv, melden immer wieder Demonstrationen an, auch teilweise umstrittene Sachen. Das ist aber sozusagen, also sind einfach immer schon sehr lange sehr aktiv gegen Rechtsextremismus hier in Leipzig. Und die haben ja schon im vergangenen Herbst so eine sachsenweite Vernetzung angestoßen, die ohnehin schon geplant hatte, jetzt im Wahljahr viele Aktionen zu machen, viele Demos zu organisieren, nicht nur in Leipzig, auch im weiten Land des Freistaates sozusagen. Und der Plan steht immer noch, so sagen die Organisatoren das. Und die haben natürlich dafür schon krass Rückenwind bekommen, das kann man schon sagen.
Im Februar wird es die nächste Folge LVZ Unsere Story geben. Und in den Shownotes stehen ein paar Links bereit, die ihr in dieser Zeit bis dahin erstmal nochmal durchlesen könnt. Alle Artikel zu den Demos, zum Sachsenmonitor und der AfD findet ihr dort und auf lvz.de. Auch das ganze Interview, das Matthias Wöpking, unser LVZ-Reporter, mit Alexander Leistner, dem Protestforscher, geführt hat. Wenn euch ein Thema interessiert oder ihr Feedback dalassen möchtet, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail an podcast@lvz.de schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht.
Es folgt ein wichtiger Podcast-Hinweis.
Wir dürfen uns vorstellen, wir sind Guido und Daniel von Heldenstadt, dem LVZ-Podcast aus Leipzig.
Bei uns gibt's Stadtleben, Popkultur, Social Media.
Wir reden über alles, was uns bewegt als Leute, die in Leipzig halt so leben.
All Things Leipzig, alle zwei Wochen montags mit einer neuen Folge.
Ideal für den Weg zur Arbeit oder nach Hause, überall, wo es Podcasts gibt und jetzt eben auch auf lvz.de/Heldenstadt.
Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Und jetzt umschalten.